Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Teuxdorf und heute ist Donnerstag, der 2. November 2011. Und für die Diskussion an diesem heutigen Abend in einer doch nicht ganz einfachen Lage, die wir aber versuchen zu durchsteigen, begrüße ich Helga Zeppler-Rusch. Guten Abend, Helga.
Guten Abend.
Nun, ich denke, das wichtigste und relevanteste Thema, was man wieder mal auch nicht in den Medien hier findet, das kurz bevorsteht, ist die geplante Reise von Donald Trump nach Asien. Du hast das in den letzten vergangenen Sendungen schon angesprochen, aber ich würde gern damit gleich einsteigen, das nochmal kurz zu skizzieren. Er bereist ja einige Länder, trifft auch einige Staatschefs, nimmt an wichtigen Gipfeln teil, unter anderem im APEC-Gipfel. Was ist denn deine Erwartung an das, was da kommt, beziehungsweise was sind auch deine Beobachtungen jetzt im Vorfeld dieser Reise von Donald Trump?
Das ist sehr interessant, weil sowohl Präsident Trump als auch Präsident Xi Jinping haben im Vorfeld äußerst optimistische Erklärungen abgegeben, was zu erwarten ist bei dem Staatsbesuch von Präsident Xi Jinping, Präsident Trump in China. Was also Trump in einem Interview mit Fox TV gegenüber Lou Dobb sagte, ist, dass also er sehr optimistisch ist, dass das Verhältnis mit China und Xi Jinping sehr gut ist, dass er sogar denkt, dass die beiden Präsidenten das beste Verhältnis überhaupt haben. Und dann hat gestern Präsident Xi Jinping gegenüber der Tsinghua-Universität in Beijing ein äußerst wichtiges Statement abgegeben, wo er gesagt hat, dass also er weit in die Zukunft schaut und eine sehr hohe Zielsetzung sich vornimmt, dass er mit Trump darüber sprechen wird, eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit zu bauen, und dass er also sehr optimistisch ist über das Ergebnis dieses Gipfels. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil wir wissen ja, dass nach dem Gipfel in Florida im April in Mar-a-Lago beide Seiten, also die USA und China, einen vierteiligen permanenten Dialog ins Leben gerufen haben, wovon sich einer mit Ökonomie beschäftigt. Und die werden also sehr gründlich die Sache vorbereitet haben. Und heute gibt es also in People's Daily einen Überblick, was verschiedene chinesische Experten erwarten von dem Gipfel. Und einer wird eben da aus Global Times zitiert, der eben praktisch sagt, ja, also wenn die USA und China bei der Belt and Road-Initiative, also der Neue Seidenstraßen-Initiative, zusammenarbeiten, dann hat das also sehr große Vorteile für beide. China hat eine große Expertise beim Bau von Infrastruktur und die USA brauchen also dringend Infrastruktur. Trump hätte von 1 Billion an notwendigen Investitionen gesprochen. Andere chinesische Experten hatten ja von 8 Billionen gesprochen. Und das ist eigentlich näher dran an dem, was notwendig ist. Und das war noch, bevor die ganzen Hurricanes die Golfstaaten und Puerto Rico da zerstört hatten. Und umgekehrt sagt dieser Experte, hätten die USA große Expertise bei der Entwicklung von den Ländern, die bei der Belt and Road-Initiative mitmachen. Also wäre es eine Sache im beidseitigen Interesse, wo beide eben auf einer Win-Win-Basis zusammenarbeiten können. Also das finde ich sehr, sehr doch also sehr bemerkenswert. Und dann hat ein Experte zu China, Joseph Nye, so ein Harvard-Professor und der also sehr prominent ist, der hat eben auch gesagt, es gäbe keinen einzigen Grund, warum die USA und China nicht zum gegenseitigen Vorteil zusammenarbeiten sollen. Also ich denke mal, man darf wirklich gespannt sein und es ist auch sehr deutlich von dieser Rede von Xi Jinping vor der Tsinghua-Universität, dass er in den Formulierungen genau den Geist des 19. Nationalen Kongresses der CPC, also der Kommunistischen Partei, in diese Diskussionen hineinbringen wird. Und es gibt ja auch gleichzeitig also ganz viele andere Weichen, die in positiver Richtung gestellt werden, also zum Beispiel zwischen China und Japan, wo also Ministerpräsident Abe zum Ausdruck gebracht hat, dass also die Zukunft da eine Zusammenarbeit bringen wird zwischen China und Japan und dann auch zwischen China und Indien hat sich das Klima maßgeblich verbessert und zwischen China und Russland ist es sowieso exzellent. Also man sieht wirklich, dass Xi Jinping da ein Grand Design verfolgt, wo im Grunde diese Idee eines neuen Modells zwischen den Staaten, ein neues Modell der internationalen Kooperation, ganz in der Praxis jetzt dabei ist, umgesetzt zu werden. Also ich finde das sehr vielversprechend. Von all diesen Entwicklungen hört man natürlich in den deutschen Medien nicht einen Piep. Und deshalb haben die Leute eigentlich wirklich den Nachteil, dass sie keine Ahnung haben, was für wirklich wichtige Entwicklungen sich da abspielen.
Ja, nicht nur keinen Piep, sondern wie wir ja auch schon diskutiert hatten, eher negative oder eigentlich würde ich sagen schon verleumderische Artikel über Xi Jinping und seine Absichten eben in China. Darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Nun ist es aber so, denke ich, es wäre interessant mal zu diskutieren, da du ja doch eine gute und sehr enge Sicht hast auf die internen Vorgänge auch in den USA, also anders als das eben sich nur von außen anzugucken. Wie wird denn da mit der Reise Trumps umgegangen? Ist das überhaupt ein Thema? Wird das diskutiert? Und wenn nicht, was füllt denn dann die Schlagzeilen jetzt vor dieser wichtigen Reise?
Ja, also wir hatten ja schon öfters darauf hingewiesen, dass das ganze sogenannte Russia-Gate, also die angebliche Kollusion von Trump mit Putin bei der Erringung des Weißen Hauses, dass das alles total Fake News ist, also alles erfunden. Und diese Kampagne ist also trotz alledem total eskaliert. Und ich habe jetzt vergessen, wer das war, aber einer sagte sogar, ja, also angesichts dieser ganzen innenpolitischen Querelen soll der Trump seine Asienreise absagen. Das wird er natürlich nicht tun. Aber die Intention derjenigen, die da diesen Theaterdonner da inszenieren, ist also sehr klar. Dieser Sonderuntersucher, Special Investigator Robert Mueller, FBI-Chef von 2001 bis 2013, der ja eingesetzt wurde, um diese Sache zu untersuchen, der hat also mit großem Gedöns jetzt den früheren Kampagnenmanager Manafort unter Hausarrest gestellt und noch verschiedene andere Leute, einen 28 oder inzwischen 30-jährigen jungen Mann, Papadopoulos, dann der Assistent von Manafort, Gates, das sind alle angeklagt. Und das ist also ein riesengroßes Theater, wo im Grunde also wie das eine Quelle sagte, ein 28-jähriger Nobody, der also absolut nichts weiß und keinerlei Qualifikationen hat, wurde da als die große Quelle für die Kampagne angesehen, dass angeblich Trump da versucht hätte, mit Russen Schmutz über Hillary Clinton zu finken. Das ist alles gelogen. Also der russische Außenminister Lavrov sagte, an dieser Geschichte wäre absolut nichts dran. Verschiedene Publikationen sagen jetzt im Gegenteil, Robert Mueller soll zurücktreten, Wall Street Journal sogar oder auch die New York Post. Die sagen, die Tatsache, dass der Mueller in seiner Kapazität als Chef des FBIs quasi Teil war der Obama-Administration oder sogar des Obama-Weißen Hauses, macht ihn absolut befangen. Es ist also ein Interessenkonflikt und er soll zurücktreten. Und es gibt sogar Stimmen, die sagen, man soll stattdessen diesen Mueller untersuchen. Und jetzt kommt die Story, warum. Da ist also eine vollkommen andere Seite. Und ich habe also, vielleicht habe ich was übersehen, aber ich habe in den deutschen Medien nicht ein Wort darüber gelesen oder gehört, Und das ist eigentlich der wirkliche Skandal, der im Augenblick da in Amerika wirklich explodiert. Und zwar gibt es ja im Kongress, also im Repräsentantenhaus und im Senat Untersuchungskommissionen, also Ausschüsse, die untersuchen, woher kommt überhaupt dieses ganze Dossier gegen Trump von diesem britischen ehemaligen Geheimdienstagenten Christopher Steele, ehemaliger MI6-Mitarbeiter. Der hatte ja schon 2016 ein Dossier fabriziert über Donald Trump, was also angebliche Sexgeschichten in Moskau und also alles vollkommen wirklich übelste Fantasieprodukte, die jegliche Basis entbehren und die so abstrus sind, dass sie im Wahlkampf auch nicht benutzt wurden, weil jeder wusste, das ist vollkommen lächerlich. Jetzt stellt sich heraus, das ist jetzt alles aktenkundig, dass die Hillary-Clinton-Kampagne und der DNC, das ist die demokratische Führungsorganisation, und sogar das Obama-Weiße Haus während 2016, ich weiß nicht die genaue Summe, irgendwie über 20 Millionen Dollar ausgegeben haben für diese Kampagne. Und zwar ging das über eine Anwaltskanzlei namens Perkins Coie. Und die haben jetzt diese ganzen Sachen veröffentlicht, unter Druck natürlich vom Kongress. Die wiederum haben Geld bezahlt an eine andere Firma, Fusion GPS. Und Fusion GPS hat dann quasi mit diesem Christopher Steele den bezahlt für die Erstellung von diesem fingierten Produkt. Und das ist jetzt natürlich eine ganz große Sache, weil der Senator Grassley, der den Justizausschuss im Senat leitet, hat diesen ganzen Anwaltskanzleien und Banken, die damit involviert waren, eine Deadline gegeben, also einen Schlusstermin bis, ich glaube, Freitag, also morgen, dass die eben alle Dokumente da veröffentlicht werden. Und es war auch wohl schon im Weißen Haus eine Anschauung von diesen Papieren über dieses Dossier von Mitarbeitern des Kongresses. Also mit anderen Worten, um was es dabei geht, ist die Tatsache, dass jetzt ans Licht kommt, dass die Hillary-Clinton-Kampagne und die Führung der Demokratischen Partei und das Obama-Weiße Haus nicht nur die eigenen Geheimdienste benutzt haben in der Operation gegen ihren politischen Gegner Trump, sondern dass sie dabei auch den britischen Geheimdienst eingespannt haben und damit die Collusion natürlich nicht ist zwischen Trump und Russland, sondern zwischen Hillary Clinton, Obama und dem britischen Geheimdienst. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Und da gibt es jetzt schon mehrere Stimmen, die fordern, dass ein Sonderuntersucher, also ein Special Investigator, einberufen werden soll, nicht um Russiagate zu untersuchen, sondern um den Einfluss des britischen Geheimdienstes auf die amerikanische Wahl zu untersuchen. Also mit anderen Worten, das ist eine völlig andere Geschichte. Und wie gesagt, ich habe in den deutschen Medien über diese Seite, das ist der wirkliche Skandal, der in Amerika im Augenblick aufgebrochen ist, kein Wort gehört oder gesehen, sondern alle Berichte sind ausschließlich, als wären sie quasi aus der Feder von Robert Mueller geflossen. Und damit ist natürlich die Frage, sind die deutschen Medien vom CIA so total kontrolliert oder vom FBI, dass eben nur diese Seite da zum Ausdruck kommt. Ich finde, das ist, also wenn wir hier irgendwelche an Wahrheit interessierten Leute hätten oder die sich um also den Zustand der Medien kümmern, dann ist das eine absolut klassische Geschichte, wo man wirklich mal demonstrieren kann, wie absolut einseitig und auch falsch und bewusst gelogen unsere Medien hier berichten. Weil das ist ein Bumerang, der kann nach hinten losgehen, der geht bereits nach hinten los. Und ich denke mal, der Trump hat bisher durch seine verschiedenen Twitter-Tweets da sehr klar gemacht, dass er nicht kapitulieren wird. und das kann wirklich dazu führen, dass das Blatt sich vollkommen dreht. Also das ist wirklich sehr wichtig. Dann hat zum Beispiel jetzt die Donna Brazil, das war die Vorsitzende des DNC ab August 2016, das war, als diese Schulz-Wassermann zurücktreten musste, weil sie halt geschnappt wurde, wie sie die Kampagne zugunsten von Hillary Clinton manipuliert hat gegen Bernie Sanders. Die musste über diesem Skandal zurücktreten. Dann kam also diese Donna Brazil. Und die hat jetzt ein Buch veröffentlicht, wo also der Dialog drin ist, wird sie gefragt, ja, also glauben Sie wirklich, dass Hillary Clinton die Wahlkampagne gegen Bernie Sanders manipuliert hat? Und dann sagt sie ja, also da ist überhaupt kein Zweifel dran, das war so. Und zwar hat Hillary Clinton mit dem DNC während der Wahlkampagne einen ziemlich schmutzigen Kuhhandel abgeschlossen. Damals hatte diese DNC nämlich 24 Millionen Dollar Schulden und die mussten, weil sie extrem teure Consultants hatten, also Berater, fast 4 Millionen pro Monat bezahlen und haben diese Schulden also nicht weggekriegt. Und dann hat, sagt Donna Brazil, Hillary Clinton eben 80% dieser Schulden übernommen und im Gegenpreis verlangt, dass sie alles bestimmt, was der DNC macht. Also wer angestellt wird, wer entlassen wird, andere Entscheidungen. Also mit anderen Worten, die Hillary Clinton hat die Wahlkampagne gegen Bernie Sanders manipuliert, hat ihr aber nichts genutzt. Dann haben sie diese Russiagate-Story erfunden und jetzt kommt heraus, dass dieser ganze Apparat von Obama, Hillary, DNC mit dem britischen Geheimdienst schmutzige Operationen gemacht hat gegen den Mann, der dann Präsident wurde, nämlich Donald Trump. Also wenn das nicht eine super dicke Story ist, dann weiß ich nicht, was es eine ist. Und die Tatsache, dass unsere Medien da so absolut, also wirklich versuchen, die Wahrheit zu unterdrücken, ist wirklich etwas, über das sich alle Leute wirklich ernsthaft Gedanken machen müssen, was diesen Medien überhaupt noch zu glauben ist.
Ich finde, Helga, auch sehr wichtig, diese britische Schlagrichtung hier reinzukriegen, weil das quasi oft einfach übersehen wird, beziehungsweise völlig unterschätzt. Denn wenn man es mal auch noch ein bisschen weiterspinnt, der Stil beruft sich ja auch auf Quellen, die er quasi in Russland hat. Also wenn man die Frage stellen würde, ja, auf was zwischen dem besteht jetzt hier geheime Absprache? Das sind dann irgendwelche russischen Quellen, die ungenannt und dubios quasi einen gewählten Präsidenten in den USA absägen sollen. Also das entspricht ja dem ganzen Gegenteil dessen, was hier immer breitgetreten wird. Aber eine Sache wollte ich mal ansprechen, die vielleicht auch für andere doch sehr eine sehr interessante Frage ist. Du hattest, glaube ich, schon in der letzten Woche gesagt, dass der Donald Trump ja auch gesagt hat, dass er ein extrem gutes Verhältnis hat zu Präsident Xi Jinping. Vielleicht das beste Verhältnis zwischen überhaupt zwei Präsidenten auf dieser Welt. Und als ich das zum ersten Mal hörte, fiel mir sofort auf, dass das Verhältnis, nicht, ich weiß jetzt nicht unbedingt zwischen den Präsidenten, aber zwischen den Ländern Russland und China vor kurzem ja auch von den beiden Ländern beschrieben worden ist als das Beste, das sie jemals hatten in der Geschichte. Das scheint ja doch eine sehr interessante Entwicklung zu sein. Und in dem Zusammenhang wollte ich dich fragen, ob du etwas mehr weißt über das Treffen, das der Medvedev jetzt gerade mit Xi Jinping hatte. Weil Russland spielt ja dann doch in diesem Verbund eine ganz wichtige Rolle.
Ja, was die also unter anderem diskutiert haben, ist die Integration der neuen Seidenstraße, also der Belt and Road-Initiative mit der Eurasischen Wirtschaftsunion. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr gut, weil das wirklich also immer weiter konsolidiert wird und damit die ganzen geopolitischen Manipulationsversuche, dass also die Seidenstraße gegen Russland gerichtet ist und Russland deshalb dagegen ist, das ist also längst widerlegt. Und das ist also sehr bedeutsam, weil nur wenn diese Integration zwischen neuer Seidenstraße und Eurasischer Wirtschaftsunion weiter fortschreitet, ist zum Beispiel so ein Problem wie die Ukraine zu lösen, weil die Ukraine inzwischen auch großes Interesse hat, beim Ausbau der Seidenstraße zu kooperieren. Es fährt jetzt auch eine Bahnverbindung durch die Ukraine zu anderen europäischen Staaten. Und das ist eigentlich die einzige Weise, wie man ein Land wie die Ukraine, die ja sehr geteilt ist zwischen einem westlichen Teil, der katholisch und proeuropäisch ist, und einem östlichen Teil, der orthodox und pro-russisch ist, wie man diese wirklich extrem aufgeheizte Situation da eventuell überwinden kann, indem man die Ukraine einbindet in ein größeres Ganzes, nämlich der neuen Seidenstraßenkooperation. Und da wächst ja auch die Kooperation von Seiten der 16+1 Staaten, das sind die Zentral- und osteuropäischen Staaten, dann gibt es jetzt eine neue Balkan-Seidenstraße. Also das sind eigentlich alles sehr, sehr positive Entwicklungen.
Ich wollte mal eine Frage noch mit einflechten. Und zwar, es ist gerade, ich hatte gerade hier vor einigen Tagen ja auch die Gelegenheit, bei einer Veranstaltung mit dabei zu sein, wo über ASEAN gesprochen wurde, diesen Staatenverbund in Fernost. Und bei der Gelegenheit sind auch ein paar Sachen ganz mir zumindest ganz interessant aufgefallen. Die feiern jetzt den 50. oder 60. Jahrestag, ich habe es jetzt genau vergessen. Aber da kam dann eine ganz andere Art von Sprache ins Spiel, dass nämlich die Koordination der Interessen dieser Länder, der Ausbau des gegenseitigen Handels, Infrastruktur, was eine riesige Rolle spielt, weil man eben davon ausgeht, dass in diesem Bereich sich die Bevölkerung bis 2050, glaube ich, verdoppeln wird, die ja jetzt schon sehr groß ist. Aber es war ganz, ganz anders als das, was man hier immer über die EU hört. Diese typischen Schlagworte, die Einzelstaaten Europas könnten sich ja nicht behaupten, deswegen brauchen wir diese EU, die aber was ganz anderes ist als sowohl ASEAN als auch ein anderes Modell eben der staatlichen Zusammenarbeit mit den BRICS-Staaten, die sich auch explizit so verstehen als eine andere Form der Zusammenarbeit von Ländern. Die Frage, die ich dir gern stellen würde an dieser Stelle ist, dein Ehemann hatte ja vor einigen Jahren angesprochen, dass, obwohl er ja sehr bekannt ist als jemand, der die Rolle des Nationalstaates und du auch ja immer verteidigt hat, ja, die Souveränität des Nationalstaates als eine ganz wichtige Institution, und dennoch hat er ja beschrieben, dass die Nationalstaaten an sich eine etwas andere Rolle spielen werden innerhalb von größeren, ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, Interessenverbänden. Ist das richtig formuliert? Vielleicht kannst du das nochmal ansprechen, weil das nämlich etwas ist, was, denke ich, für den Kontext hier Deutschland, Europa auch sehr, sehr wichtig ist zu wissen.
Naja, man sieht ja im Augenblick, dass eher die Bestrebung ist, die existierenden Nationalstaaten möglichst aufzulösen. Also wir haben einerseits die Entwicklung in Katalonien, also wo im Grunde jetzt der ehemalige Präsident Puigdemont in Brüssel sich aufhält und quasi sich nicht traut, da zurückzugehen, weil er wahrscheinlich verhaftet würde. Also wir haben jetzt eine Kampagne, wo diese Ulrike Gero vom European Council on Foreign Relations, der ja ziemlich stark mit George Soros verbunden ist, die ist also jetzt in vielen Medien, die war im Presseclub, dann war sie heute im Deutschlandfunk, die also wirklich da massiv propagiert, dass also der Nationalstaat überholt ist, dass in Europa der Regionen viel besser sei, weil kleine Einheiten, die sich da besser verstehen untereinander. Das ist die alte Debatte von der Pan-Europa-Union, von Kudenhofen, Kalergi, von Otto von Habsburg, von den europäischen Föderalisten und eben jetzt vom Council of Foreign Relations. Die britischen Medien hauen in dieselbe Kerbe. Also die Idee, den Nationalstaat aufzulösen und stattdessen durch ein Europa der Regionen zu ersetzen. Und das ist eine ganz typische Finanzoligarchie-Idee, weil eben natürlich in Zeiten der Krise der Nationalstaat die potenziell einzige Institution ist, die das Gemeinwohl verteidigen kann. Während wenn man nur kleinere Regionen hat, die sind natürlich alle individuell viel zu schwach, um sich gegen so eine supranationale Bürokratie wie die in Brüssel durchzusetzen. Also von daher hat der Nationalstaat durchaus noch eine sehr wichtige und positive Funktion. Aber auf der anderen Seite ist auch ganz klar, dass das eigentlich nur eine Entwicklungsstufe ist und natürlich der Nationalstaat für kulturelle Fragen, für sprachliche Gründe noch wahrscheinlich sehr, sehr lange erhalten bleiben wird und soll. Dass aber das, was Xi Jinping dort in die Debatte geworfen hat mit dem neuen Modell der internationalen Beziehungen, die auf einer Win-Win-Basis miteinander kooperieren und gemeinsam an der Gemeinschaft für die eine Zukunft der Menschheit arbeiten. Damit ist im Grunde ein völlig neues Modell etabliert, was die Menschheit als Einheit voransetzt. Und ich habe immer gesagt, das ist eigentlich ein Denken, was der Coincidentia Oppositorum von Nikolaus von Kues entspricht, also dem In-Eins-Fallen der Gegensätze, dass der Mensch nämlich eine Ebene denken kann, der Vernunft, die höher ist als die Vielheit. Also die philosophische Idee von Nikolaus von Kues, dass das eine höhere Mächtigkeit hat als das Viele und natürlich die eine Menschheit vorangesetzt wird vor den Nationen. Und das ist ein Modell, was China jetzt ganz klar verfolgt. Und ich denke, dass das eigentlich eine Idee ist, die hat kommen müssen. Also wenn man davon ausgeht, dass Kriege eben nicht unbedingt von Nationen ausgeführt wurden, sondern von Imperien. Der Erste Weltkrieg war ein Krieg von verschiedenen Imperien, dem zaristischen Russland, dem österreichisch-ungarischen Imperium, dem Kaiserreich, das waren ja alles Imperien. Und dass natürlich auch die Geopolitik, also die Idee, dass eine Nation oder eine Gruppe von Nationen berechtigte Interessen gegen andere Gruppen durchsetzen könnte, notfalls auch mit Krieg, das ist eine Idee, die kann und konnte nicht immer akzeptiert bleiben, wenn die Menschheit nicht in Gefahr geraten will, sich eventuell durch einen dritten Weltkrieg selber auszulöschen, weil in so einem dritten Weltkrieg dann eben auch thermonukleare Waffen benutzt würden. Also mit anderen Worten, die Idee, dass man zu einer neuen internationalen Ordnung kommt, die eben auf eine gegenseitig den Vorteil befördernde Politik gestellt ist und damit eine höhere Ebene etabliert wird von der einen Menschheit. Das ist eine Idee, da würde ich mal sagen, die musste irgendwann kommen, weil wenn die Menschheit überleben will, dann muss sie im Grunde diesen Schritt machen. Und dass diese Idee gerade von China gekommen ist, würde ich mal als gewisse gedankliche Provokation unseren Zuschauern und Zuhörern anheimlegen wollen, dass man mal drüber nachdenkt. Woher kommt es, dass ein Land wie China, was ja eine starke konfuzianische Tradition hat, mit so einem Vorschlag hervortritt? Und das scheint mir wirklich sehr, sehr wichtig zu sein. Leider sind wir in Europa in der öffentlichen Debatte meilenweit von solchen Gedanken entfernt. Aber das hat eben wirklich alles mit dieser absolut einseitig pro-oligarchischen Berichterstattung unserer Medien zu tun. Und dass das nicht funktioniert, sieht man ja an den gegenwärtigen Koalitionsverhandlungen, wo ich noch keinen wichtigen Gedanken je gehört habe. Und ich würde mal, also eine Sache ist mir wirklich aufgefallen. Der Xi Jinping hat in seiner Rede beim Parteitag, aber auch jetzt nochmal vor der Tsinghua-Universität mehrfach den Begriff verwandt, dass er weit in die Zukunft schaut, also weit vorausblickt und seine Zielsetzung sehr hoch ansetzt. Looking far ahead and aiming high. Und wenn man das mal vergleicht mit der Politik von Frau Merkel, der kleinen Schritte, und sie hat ja öfters mal gesagt, sie regiert auf Sicht, also wie so ein Schiff im Nebel, was gerade so schnell fahren kann, wie man sehen kann. Also dann kommt man nicht umhin zu denken, dass das doch zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen sind, entweder eine Vision zu haben, wo soll die Menschheit hin, oder pragmatisch gerade das zu machen, was irgendwie durch kleine Schritte zu erreichen ist. Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Modelle der Politik.
Ja, absolut. Wenn du das jetzt nicht angesprochen hättest, wäre das nämlich mein nächstes Stichwort gewesen. Weit entfernt von Ideen, weit entfernt von Inhalten, da fiel mir sofort Koalitionsverhandlungen ein. Weil das, also es ist, ich weiß gar nicht, ob man dazu noch mehr sagen kann, als du jetzt gerade gesagt hast. Vielleicht sagen wir mal so, ich finde die Idee auch sehr provokant, dass das jetzt ausgerechnet von China kommt. Vielleicht aus anderen Gründen, als das für andere provokant ist. Aber ich sag mal, bist du denn in der Hinsicht optimistisch genug, dass sich das früher oder später hier auch niederschlagen wird? Denn ich habe immer wieder den Eindruck, auch in Gesprächen, dass die Vorstellung doch sehr, sehr schwer ist, dass egal, was sich irgendwo im Rest der Welt vielleicht Positives ereignet, das wird sich auf gar keinen Fall hier irgendwie widerspiegeln. Wie denkst du darüber nach?
Doch, ich bin sehr optimistisch, weil erstens kämpfen wir natürlich dafür. Wir versuchen, diese ganzen Gedanken weiter zu verbreiten. Und meine Bitte nochmal an Sie, die Zuschauer und Zuhörer, helfen Sie mit, unterstützen Sie uns. Sie können also Mitglied werden, Sie können diese Sendung verbreiten, Sie können an uns herantreten, fragen, welche Aktivitäten Sie mit uns machen können. Also ich möchte Sie wirklich auffordern, werden Sie aktiv. Ich denke aber auch, dass sich das langsam rumspricht. Also zum Beispiel, es gibt ja schon, trotz der Tatsache, dass von der EU immer noch total geblockt wird, auch von der Regierung eigentlich genauso, sich doch inzwischen in vielen Städten eine Kooperation mit der neuen Seidenstraße entwickelt. Also zum Beispiel Hamburg ist ja als wichtigster Hafen da im Norden sowohl über die maritime Seidenstraße verbunden, als auch über die Züge, die inzwischen von verschiedenen chinesischen Städten nach Hamburg fahren. Dann natürlich Duisburg als größter europäischer Binnenhafen hat also auch eine extrem positive Haltung dazu. Aber auch kleinere Städten wie Lahn oder Aalen, also in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, Ingolstadt, also es gibt schon eine wachsende Anzahl von Städten, die also doch im Grunde so Umschlageplätze oder Hubs ist, ich weiß nicht, wie man Hub auf Deutsch sagt, also
Drehkreuze,
als sich verstehen als Drehkreuze für die neue Seidenstraße. Und es gibt auch viele Veranstaltungen von IHKs, von Freundschaftsverbänden, die sich gründen. Also ich denke, das wächst. Es wächst natürlich nur langsam und keineswegs mit so dramatischem Tempo wie zum Beispiel mit Lateinamerika. Also Lateinamerika ist eine Riesenumwandlung, Karibikstaaten, alle lateinamerikanischen Staaten sind total an Bord. Afrika geht in die Richtung. Also im Verhältnis dazu ist es in Deutschland immer noch sehr langsam. Aber ich denke mal, das ist einfach eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist. Und viele Vorstandsvorstände merken das, dass das das größte Programm in der Geschichte überhaupt ist und haben auch mehrfach so in verschiedenen Formen ausgedrückt, entweder wir springen auf diesen Zug auf oder wir sehen die Schlusslichter von diesem Zug aus dem Bahnhof abfahren und wir bleiben zurück. Also das ist eigentlich so jetzt im Augenblick die Stimmung. Aber wie gesagt, meine Bitte an Sie alle, kommen Sie an Bord und helfen Sie uns mit, diese Ideen wirklich bekannt zu machen, weil es gibt ja noch genügend Gefahren. Also Europa ist nicht in trockenen Tüchern. Der Finanzkrach steht noch an. Wir haben noch alle möglichen Gefährdungen. Und die neue Seidenstraße würde wirklich die meisten dieser Probleme lösen oder würde einen Weg dazu aufzeigen.
Ja, genau. Also wie ein Kollege von mir sagte, verkaufen Sie Ihren Fernseher, machen Sie davon eine Reise nach China und spenden Sie uns den Rest. Das ist, dann haben Sie wirklich eine Win-Win-Investition gemacht. Oh, naja, also wenn man mal jetzt hier in so einen Laden geht, 3.000, 4.000, 5.000, sowas wird ja auch gekauft. Ne? Ja, Helga, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Auch danke an Sie, dass Sie wieder zuhören und zuschauen. Und hoffentlich hören und sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute.
Okay, tschüss.